Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Herzlich willkommen zur Folge 1. Sie ist studierte Verwaltungswirtin und nach beruflichen Stationen in Ludwigshafen und Mannheim seit 2017 Bürgermeisterin von Eppelheim. Sie lebt hier mit ihrer Familie, also ihrem Mann und 3 Kindern. Die Tochter ist behindert. Hallo und herzlich willkommen, Patricia Rebmann.
Hallo, schön, dass ich heute Premierengast sein darf.
Das gehört sich doch so, dass wir beim Start mit der Frau Bürgermeisterin beginnen. Also von daher nochmal schönen Dank, dass Sie auch Zeit genommen haben. Und klar ist ja auch, dass das ganze Projekt, wir sind ja dabei, auch neue Wege zu gehen, mit der Projekt mediale Wege zu gehen, mit der Projektgruppe Inklusion, nicht mit Ihrer Unterstützung gar nicht hätte starten können. Ich würde Ihnen gern als erste Frage eine Frage stellen, die mehr einen allgemeinen Charakter hat, Frau Rebmann. Bevor wir zum Kernthema Inklusion kommen. Es gab in den letzten Tagen und Wochen sicher schöne Erlebnisse, Ereignisse, Anlässe für eine Bürgermeisterin. Mir fällt da ein, verdienten Mitbürger konnten sie die Ehrenbürger-Ehre verleihen. Das Stadtradeln wurde gestartet und auch einige Feste wurden gefeiert. Gleichwohl, wie lebt und arbeitet, vielleicht sollte ich besser fragen, wie fühlt es sich an als Bürgermeisterin in diesen, ich nenne es mal, krisenhaften Zeiten. Ich denke dabei an Nach-Corona-Phase, Russlandkrieg gegen die Ukraine, Flüchtlingsfrage, Wohnungsnot, auch ein Stück weit damit, aber nicht nur verbunden, Klimanot, Haushaltsnöte, lauter Nöte, Inflation, was alle betrifft, um nur einiges zu nennen. Wie geht es Ihnen damit?
Ich glaube, da geht es der Bürgermeisterin genauso wie allen anderen Bürgerinnen und Bürgern auch. Die schönen Dinge, die nimmt man gerne mit, man feiert gerne, aber es ist tatsächlich eine krisenbehaftete Zeit. Ich habe niemals gedacht und ich habe niemals etwas machen wollen, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit Spielplätze absperren. Das sind Dinge, mit denen man nie gerechnet hat, wenn man so ein Amt antritt. Dass etwas wie Corona auf uns einbrechen könnte und dann so schnell nach Amtsantritt, das war eine sehr herausfordernde Erfahrung.
Das war ja auch wirklich ein außergewöhnliches Ereignis, wo wir alle gar keine Vorerfahrung hatten. Da gab es keine Managementpläne in den Schubladen, wie man damit umgeht. Und man wusste auch gar nicht, welche zeitlichen und sonstigen Dimensionen das Ganze hat.
Das war aber auch ein Punkt, wo ich erkennen konnte, wie gut unsere Stadtverwaltung in Eppelheim funktioniert. Dass plötzlich Menschen, die ihre Fach- und Sachgebiete einfach aufgegeben haben, in dieser Krisensituation so zusammengewachsen sind, dass alles harmoniert hat.
Das heißt, es gab eine gute Konsensbildung, ja, und eine sehr zielorientierte Arbeit von Seiten der Verwaltung.
Ja, da kann ich schon sehr stolz sein auf die öffentliche Verwaltung in Eppelheim. Es wird ja immer gerne viel geschimpft, wenn zum Beispiel nicht genug Mitarbeiter da sind, die jetzt heute gerade den Rasenmähen, den man anschaut. Aber wir haben in dieser krisenhaften Zeit gezeigt, was Verwaltung kann. Nämlich wir haben die Menschen hier gut durch diese Krise gebracht.
Unabhängig von, ich glaube, das kann man Ihnen bestätigen, werden viele bestätigen, unabhängig von der Corona, diesem speziellen Einschnitt für uns alle, Corona-Geschichte, die anderen Phänomene, Nöte, die ich aufgezeichnet habe, was drückt da am meisten, was tut richtig weh?
Am meisten drückt, wie uns unsere Regierung in Sachen Flüchtlinge hängen lässt.
Hat der letzte Flüchtlingsgipfel, bei dem immerhin 1 Milliarde, die Medien geben uns da so weiter, bereitgestellt wurden, war der nicht hinreichend von den Ergebnissen her aus Ihrer Sicht?
Nein. Also es ist sehr viel Kosmetik aus meiner Sicht. Und was von dem Geld bei den Kommunen ankommt, das werden wir auch erstmal noch sehen. Das Problem ist aber nicht, dass wir eine Entschädigung dafür bekommen, wenn jemand denn hier wohnt, sondern wie schaffen wir es überhaupt erstmal, dass jemand hier wohnen kann?
Die Wohnraumbeschaffung als solche.
Wir haben zum Beispiel für unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger Wartelisten über 250 Menschen, die sich angemeldet haben, zum Beispiel für eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung. Das können wir niemals bedienen. Die Bürgerinnen und Bürger, die schon warten. Wie sollen wir jedes Jahr 150 bis 180 Flüchtlinge aufnehmen? Wir haben auch ein Haushaltskonsolidierungsprogramm. Wir sind keine Kommune, die im
Wir
Geld
haben es
schwimmt.
eben angesprochen,
Ja.
ja.
Also wie sollen wir dann Gebäude kaufen? Wie sollen wir Container kaufen? Vor allem, wo sollen wir die hinstellen?
Das heißt, das ist eine Herausforderung, die uns noch eine ganz schön lange Zeit begleiten wird, auf die
Wir
wir uns
haben
einstellen müssen.
im Moment die Lösung, dass wir ungefähr 60 Menschen noch einmal in der Nähe der Eishalle unterbringen können. Da hat der Gemeinderat auch schon zugestimmt. Da wird dann ein drittes Gebäude entstehen. Aber das ist es ja nicht. Das reicht ja nicht. Da brauchen wir dann nochmal 120 Wohneinheiten. Wir brauchen Kapazitäten und die brauchen wir jedes Jahr. Und das muss man sich tatsächlich ins Gedächtnis rufen. Eppelheim hat so eine kleine Gemarkung und wir müssen den Platz benutzen, den wir haben. Und
Das
vor
ist dicht
allem,
besiedelt,
ja, vor
ne?
allem der uns gehört. Wir können ja nicht von irgendjemand irgendwas bebauen.
Keine Frage.
Und das nächste Problem dabei ist auch noch, egal wo ich es bauen könnte, ist es von einem Teil der Bevölkerung nicht gewünscht. Und dann bekommen wir das nächste Problem und das nächste. Und ich habe immer noch keinen aufgenommen. Und auch da muss ich sagen, wie der Stolz auf die
Ja.
Stadtverwaltung. Man schiebt, man drückt, man setzt um und wir schaffen es immer, Menschen aufzunehmen. Aber diese großen Kapazitäten, die wir noch schaffen müssen, dieser Wurf, der kann nicht gelingen, wenn nicht alle zusammenhalten.
Also das ist eine Sache, das ist jetzt schon sehr deutlich herauszuhören, mit der werden Sie sich, die Verwaltung, noch eine ganze Weile mit beschäftigen müssen. Ja, und es ist nicht nur eine Frage des Geldes, habe ich jetzt rausgehört. Das ist vielleicht auch eine Verknüpfung wert zum Thema Teilhabe und Inklusion. Da würde ich jetzt gern weitermachen an der Stelle. Aber zunächst mal gefragt nach dem Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in Eppelheim. Frau Rebmann, wie schätzen Sie das ein? Gut so, wie wir das hier machen, wie es läuft?
Das Miteinander ist immer eine Frage des Individuums.
Sagen Sie.
Ja, das sage ich so. Wie gehe ich auf jemanden zu? Sie haben es ja erwähnt, ich habe selbst eine behinderte Tochter und ich sehe ja auch, wie Menschen auf sie zugehen. Und zwar immer mit Irritation, manchmal mit Angst oder einfach diese Schüchternheit, mache ich jetzt was falsch oder wie kann ich mich denn mit ihr unterhalten? Und das ist eine große Hürde, denke ich, in der ganzen Gesellschaft, dieses sich aneinandertrauen. Und das betrifft nicht nur Eppelheim, meiner Meinung nach, sondern das ist etwas ganz Natürliches auch, dass man erstmal sich zurückzieht, wenn man nicht genau weiß, wie soll ich jetzt mit dieser Situation umgehen. Und da gilt es dran zu arbeiten.
Da schwingt ja eine Menge Unsicherheit bei den Menschen,
Ja.
bei den Leuten mit. Ich natürlich jetzt von der Sichtweise der Projektgruppe oder als Inklusionsaktivist, sage ich jetzt mal, mir fällt da schon auch ein, viele Menschen, Leute hatten gar keine richtige Gelegenheit, Menschen mit Behinderung, und das ist ja auch kann sehr facettenreich sein, ja, Menschen mit Behinderung im Alltag, so von Anfang an, von Kita bis späterhin unmittelbar zu erleben, weil sie nicht so vorkommen im Gemeindeleben. Das ist auch in Eppelheim so. Da hat natürlich jetzt Eppelheim als solches keine Schuld, sondern dahinter stehen natürlich ganz andere Fragestellungen, Entwicklungen. Ja, hat historische Dimensionen, die ganze Geschichte. Aber es ist ganz interessant, der Raul Krauthausen, der ja ganz viel im Bereich der Inklusion bewirkt und macht, der sagt in seinem neuen Buch, letztendlich ist es die Frage des Herstellens von Begegnungen, um darauf zu setzen, dass es optimistischer weitergeht. Aber trotzdem noch mal ganz kurz runtergebrochen auf Eppelheim. Entschuldigung, wenn hier Fragen zur Diskussion stehen, jetzt auch auf der kommunalpolitischen Ebene, etwas für Menschen, das vielleicht auch Geld kostet, Raum kostet, für Menschen mit Einschränkungen zu machen. Und dann ist das ja zu kommunizieren. Nicht nur im Gemeinderat, auch darüber hinaus. Klar, auch mit uns von der Wünschen uns Projektgruppe, aber wir sind eh dafür, klar. Aber wie erleben Sie das so im Alltag, wenn es um Behinderung geht, für Menschen mit Behinderung in Eppelheim was zu kreieren? Eher Aufgeschlossenheit oder eher distanziertes Verhalten?
Diese allgemeine Zurückhaltung, die erstreckt sich auf alle Ebenen.
Mhm. Würden Sie also auch für diesen Bereich so sagen?
Ne? Ja.
Ja. Was müssen wir machen, damit es besser wird? Leute zur Aufgeschlossenheit zu bringen, motivierter, offener zu sein. Was können wir da miteinander machen, um da was in Bewegung zu setzen?
Ich denke, dass wir da nicht unbedingt in erster Linie ein aktives Tun bräuchten, sondern wir müssen diese Menschen in die Mitte der Gesellschaft bringen, dass es normal wird, miteinander zu leben. Mhm. Das ist ein Lernprozess, wie die Kinder im Kindergarten lernen, dass wir eine Gesellschaft sind und dass Menschen unterschiedlich sind. Lernt man es auch, wenn die Menschen mit Behinderung in unserer Mitte wohnen und nicht in irgendwelchen Einrichtungen.
Das ist natürlich genau die Position, die man auch so aus inklusionsorientierter Sicht hört und hat und wo wir sicherlich auch einen gewissen Konsens haben. Jetzt konfrontiere ich Sie mal mit einem Zitat. Achtung! Eppelheim fordert und fördert den Austausch unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und Generationen. Inklusion und Integration haben einen hohen Stellenwert. Kommt Ihnen sicherlich bekannt vor.
Ja.
Sie lächeln? Ja.
Das ist aus unserem Programm 2035 Eppelheim.
Ganz genau, aus dem Entwicklungskonzept 2035.
Ja. Und da ist ein großes Projekt auch das Haus der Begegnung, das wir haben, wo wir allen Gruppen aus der Bevölkerung, egal wer da teilhaben möchte, die Möglichkeit geben, etwas ganz Eigenes auf die Beine zu stellen.
Also inzwischen ein Teilschritt realisiert mit dem Haus der Begegnung.
Ja. Das Haus der Begegnung war ja ein Projekt aus der Bürgerschaft, ein gefördertes Projekt, mit der Idee, dass sich Bürger am Ende selbst verwalten und die Verwaltung sich so weit zurückziehen kann, dass wir nur noch helfen, wenn wir unbedingt gebraucht werden und ansonsten einfach mal außen vor sind.
Funktioniert das so? Also wenn man in die Eppelheimer Nachrichten guckt, was es da an Aktivitäten gibt, was angeboten wird, hat man den Eindruck, gute Sache geworden.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben so viele Gruppen, dass das Haus der Begegnung tatsächlich wunderbar voll ist. Und es sind so viele unterschiedliche Angebote von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger. Und wir werden tatsächlich nur als verwaltende Stelle für die Bürokratie gebraucht. Und das finde ich eine ganz großartige Sache. Das zeigt auch ein hohes Vertrauen der Verwaltung zur Bürgerschaft.
Schließt natürlich nicht aus, dass wir weiterhin an den Themen Inklusion und Integration dranbleiben. Ja? Und uns als Inklusionsgruppe auch bewiesen wird, dass wir irgendwann mal völlig unnötig sind, weil die Dinge so laufen. Aber das ist eine Perspektive, eine Hoffnung, nochmal so mehr ans Eingemachte. Menschen mit Behinderung und auch deren Angehörige wollen so viel Normalität wie möglich, also nicht immer wieder in irgendwelchen andernorts Sonderwelten zu leben. Das gilt für die Kita, für den Kita-Besuch, für die KiGa, gilt in Bezug auf Schule, Ausbildung, berufliche Tätigkeit und natürlich auch Wohnen. Jetzt sag ich mal, richtig was angeboten wird da in Eppelheim ja nicht unbedingt. Wie sehen Sie das?
Da kann ich direkt über ein konkretes Beispiel reden, über das ich mich heute noch sehr ärgere.
Mhm. Das war ein Negativbeispiel.
Ja, das war kurz nach meinem Amtsantritt. Mögen sich einige erinnern, da gab es eine Diskussion in der Friedrich-Ebert-Schule. War ein Kind, das einen Bedarf nach einem Fahrstuhl hatte. Die Stadt Eppelheim hatte diesen Fahrstuhl auch geplant. Und dann gab es eine Diskussion, bevor ich hierher gekommen bin, um irgendwelche Verwaltungsvorschriften, sodass uns dann am Schluss eine Förderung abgelehnt worden ist.
Förderung von Seiten des?
Von Seiten des Landes.
Des Landes.
Und dann wurde dieser Fahrstuhl nicht realisiert. Und ich habe das nochmal aufgegriffen, als ich hierher gekommen bin und hatte es dann geschafft, dass wir diese Förderung doch noch hätten bekommen können. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Eltern des Kindes das Kind aber woanders angemeldet.
Da ist es denn schon zu lange, hat es ihnen zu lange gedauert?
Die Hintergründe sind mir nicht bekannt, warum, okay. Aber es war gleichzeitig. Und trotzdem hat man uns dann diese Förderung natürlich gestrichen. Wir hätten ja gar keinen Bedarf mehr gehabt. Ja. Aber das stimmt aus meiner Sicht ja nicht. Sondern das nächste und das übernächste und das kommende Kind in 5 Jahren hat doch auch Bedarf. Also wie soll eine Schule, wie soll eine Stadt es schaffen, Inklusion zu leben, wenn nur gefördert wird, wenn die Bude schon brennt? Ja. Ich sag's mal ganz salopp. Ja. Ich brauche eine Förderung, die jetzt fördert, dass diese Schule ordentlich dasteht, auch als Möglichkeit für Inklusion.
Das ist natürlich genau die Kernfrage und hat, glaube ich, auch was mit rechtlichen Bedingungen und auch Verantwortlichkeiten der Ebenen zu tun, Inklusion herzustellen durch einen Fahrstuhl, ganz klar. Dann kann das Kind, richtig, die Schülerin, die Schule besuchen, ist ganz, Anführungszeichen, normal, wie alle anderen mit dabei. Aber es ist einzelfallabhängig, bedarfabhängig.
Ja, und das ist doch nicht in Ordnung.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Inklusion als vom politischen Verständnis her müsste eigentlich heißen, alle Schulen sind so auszustatten, dass alle Kinder mit ohne Behinderung es besuchen können. Und Kommunen, die das wünschen, die sagen, ja klar wollen wir, dass unsere Kinder bei uns sind, ob mit oder ohne Behinderung, haben gefälligst auch die Ausstattung und die Unterstützung zu bekommen. Aber diese Einzelbedarfsorientierung, die wir auch noch immer ein gutes Stück weit im Bundesteilhabegesetz haben, das ist nicht rauszukriegen. Aber da haben wir echt eine politische Aufgabe und Herausforderung an der Stelle. Ne?
Und die Pläne haben wir ja in der Schublade. Wir haben nur nicht das Geld nicht. Das heißt, wenn das Land uns irgendeine Förderung anbietet, und es muss ja nicht alles sein, es müssen auch nicht 80% sein, da muss einfach was kommen. Ihr wollt eine barrierefreie Schule, bieten wir euch an, dann nehmen wir das und dann bauen wir um.
Und toll wäre natürlich auch, wenn es sogar so wäre, dass man sagen würde von seinem Land, ja klasse, Mensch, prima, dass ihr da euch bewegt und macht, natürlich haben wir da Mittel, weil wir alle miteinander interessiert sind, inklusiver zu werden.
Und was mich an dieser Stelle wirklich ärgert, ist, dass das Land Baden-Württemberg mehrere Milliarden Überschuss erwirtschaftet hat. Ja. Wir zahlen im Länderfinanzausgleich an andere, anstatt dass wir das Geld im eigenen Land verwenden. Das ist doch nicht in Ordnung.
Das ist ein weites Feld. Ja. Es gibt bestimmt auch politisch Denkende, die sagen, im Großen und Ganzen macht der Finanzausgleich schon auch Sinn. Aber ja, ist sicher was von einigen politischen Verantwortlichen zur Diskussion gestellt wird.
Mir geht es im Kern darum, dass wir diesen Überschuss erwirtschaften und ihn nicht benutzen.
Ja. Er wird ja von hier erwirtschaftet, ja, mit unseren Produktivkräften und mit unseren Möglichkeiten.
Richtig.
Trotzdem nochmal zur Frage der Angebote hier. Wir kommen gleich noch näher drauf zu sprechen beim Stichwort Schule. Wenn man mal auf Kreisebene guckt oder einfach mal googelt, Inklusionsschulen in Eppelheim oder Regelschulen, die inklusiv aufgestellt sind, dann findet man nichts. Ja, wird kein Angebot gemacht. Ja. Wenn man dann in die Homepage der einzelnen Schulen geht, steht schon auch mal dort, wir sind aufgeschlossen, wie es dann realisiert wird, ist eine andere Frage. Aber ja, der Hintergrund ist natürlich auch die Frage des Förderangebotes, jetzt hier nicht für den einzelnen Schüler oder Schülerin, sondern für die Schule als solche, um sie inklusiv aufzustellen.
Ne? Und das zweite Problem ist ja, Problem ist falsch ausgedrückt, die zweite Herausforderung ist ja, dass ich dann genug adäquates Lehrpersonal brauche. Und ich weiß, wovon ich rede. Mein Sohn studiert aktuell Lehramt und er studiert noch das Gleiche, was die Lehrer vor 15 Jahren studiert haben. Da entwickelt sich wenig aus meiner Sicht.
Ja, also haben wir eine Gemeinsamkeit. Mein Sohn studiert auch, einer meiner Söhne, studiert auch Lehramt. Ich glaube, das kann ich sagen. Und jetzt, dass er mir Gram ist, wenn er es hört, die Fächer Ethik und Sport. Ich krieg von ihm erzählt, dass Inklusion durchaus dort ein Thema ist und dass gerade im Bereich Sport als späteres Fach, dass die Inklusionsfrage doch ganz schön intensiv thematisiert wird. Aber es kommt wohl ein Stück weit drauf an, einen Dozenten, einen Prof zu haben oder Professorin zu haben, die da auch nicht nur ein Faible für hat, sondern das auch als Auftrag für sich sieht. Ja.
Aus meiner Sicht müsste da grundsätzlich an der Ausbildung künftiger Lehrkräfte etwas geändert werden. Es ergibt aber nur Sinn, etwas zu ändern, wenn ich auch als Lehrer dann die Voraussetzungen an so einer Schule vorfinde. Damit sind wir wieder bei meinem Fahrstuhlproblem.
Ja, und es ist nicht nur der Fahrstuhl, und wir hatten es vorhin, Sie haben es angesprochen, die Qualifikation, Lehrkräfte überhaupt und die besondere Qualifikation dafür zu haben, bereitzustellen. Es gibt noch mehr infrastrukturelle Fragen. Ja? Der Zugang, die Barrierefreiheit, jetzt nicht nur die Rampe, sondern auch interaktiv, ja? Lehr-Lernmittel so aufzubereiten, dass sie auch von Kids mit unterschiedlichen Schülern mit Einschränkungen auch genutzt und gebraucht werden können, bis hin zur vielleicht kleinen Pflegestation, zur Assistenz vor Ort. Aber so Sachen muss man natürlich von Anfang an mitdenken. Ich will mal eines postulieren, interessiert mich, wie Sie das sehen. Wir von der Inklusionsgruppe, wir vertreten die Auffassung, eigentlich wäre es eine tolle Geschichte, wenn Kindergärten, aber auch Schulen, die hatten wir gerade im Mittelpunkt diskutiert, wenn die sagen würden, ja klar, wir sind hier Schulen, wir haben uns entwickelt, Eppelheim als Kleinstadt ist ja bekannt und Anführungszeichen berühmt für die tolle schulische Infrastruktur, wenn diese Schulen sagen würden, wir wollen selbstverständlich, dass unsere Eppelheimer Kinder, Schülerinnen, Schüler hier bei uns miteinander groß werden, Schule erleben, dann auch in Vereinen und nicht nur, weil sie behindert sind, doch irgendwo dann auswärts Martinschule Ladenburg und andere unterkommen. Also wenn es da so eine proaktive Haltung gäbe, ja, die wollen wir aber bitteschön haben, Menschenskind, das fände ich klasse. Ja.
Ich glaube gar nicht, dass diese proaktive Haltung fehlt. Ich denke eher, dass sie unterdrückt wird durch die mangelnden Voraussetzungen, durch das Personelle und auch diese baulichen Geschichten, über die wir uns unterhalten.
Also weniger eine Frage der Haltung und des Wollens, sondern hier mehr auf der sachlichen oder der sächlichen Ebene. Okay.
Es muss ja auch furchtbar frustrierend für den Einzelnen sein, wenn ich weiß, ich könnte, wenn ich hätte.
Ja, gar keine Frage. Aber das ist, zeigt natürlich, dass man an einer anderen Stelle, gerade in Eppelheim, da vielleicht weiter diskutieren muss mit den Schulen, wenn es weniger eine Frage der Haltung ist.
Ich glaube tatsächlich, dass man weiter oben anfangen muss zu diskutieren.
Gut, ist vermerkt im Aufgabenblock, im Hinterkopf. Schule haben wir besprochen, ein Bereich, der auch mir doch ganz wichtig ist. Kommen wir zum Wohnen. Es gibt hier in Eppelheim ein Angebot für sogenanntes betreutes Wohnen, also für Leute, die weitgehend alleine klarkommen, aber ab und an etwas Hilfe brauchen. Menschen mit größerem Unterstützungsbedarf müssen, wenn es die Angehörigen nicht mehr schaffen, nicht mehr packen, raus aus Eppelheim in ein Heim oder heimähnliche Einrichtungen, beispielsweise Hockenheim oder auch Weinheim. Das sind so zwei große Adressaten in dem Bereich. Nun steht im sogenannten Gugler-Areal gegenüber der Feuerwehr im Rahmen des dortigen Neubauprojektes eine Wohngemeinschaft für junge Menschen mit höherem Assistenzbedarf zur Diskussion. Was meinen Sie zu diesem Projekt? Wie positionieren Sie sich denn da, Frau Redmann?
So ein Projekt würde ja genau das umsetzen, worüber wir eingangs gesprochen haben. Diese Menschen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Es liegt ja auch noch wunderbar in der Nähe der Stadtmitte.
Könnte nicht besser sein, stadtnah, mittendrin, statt nur dabei, ne? Ja.
Und auch hier ist leider, wie so vieles, eine finanzielle Frage. Eine Frage der finanziellen Kapazität, der finanziellen Möglichkeiten.
Sind Sie optimistisch?
Ich bin immer optimistisch.
Okay, das heißt auch, ich nehme aus dem Gespräch unter anderem mit, unsere Bürgermeisterin ist optimistisch, dass die Sache klappen könnte.
Da wurden jetzt schon so viele Dinge angeleiert und Fördergelder generiert. Wir sind auch weiter dran, noch mehr zu finden. Und wenn das ganze Paket dann geschnürt ist, werden wir es natürlich dem Gemeinderat vorstellen und dann einfach schauen, was passiert.
Ja. Dankeschön, Frau Rebmann. Anfangs bereits von mir schon angesprochen, Sie sind auch Mutter einer Tochter mit Behinderung. Welche Erfahrungen haben Sie selbst als betroffene Angehörige dabei gemacht in Ihrem Umfeld? Vielleicht auch, wenn Sie Kontakt hatten mit Behörden, Schule, Einrichtungen?
Manchmal habe ich mich gefühlt, als rolle ich den Stein den Berg hoch und kurz bevor ich oben bin, erschlägt er mich.
Also die Sisyphus-Geschichte.
Ja, ganz genau. Das ist...
ein bisschen genauer,
genauer, wenn Sie mögen. Genauer ist immer schwierig. Meine Tochter hat eine geistige und eine leicht körperliche Behinderung. Und zwar so ein bisschen grenzwertig überall. Das heißt, im ersten Moment merken Sie es vielleicht gar nicht. Wenn Sie 5 Minuten mit ihr gesprochen haben, merken Sie, da stimmt was nicht. Und dadurch fiel sie überall durchs Raster. Mhm. Wir haben schlichtweg nirgends Unterstützung bekommen. Und am Schluss ist sie dann auf einer Schule für geistig Behinderte gewesen. Und da wurde ich tatsächlich von den Behörden dafür angegriffen, dass ich sie dort in die Schule habe gehen lassen. Mhm. Sie könnte ja auf eine Schule für Lernbehinderte.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass sie zuerst auf die Schule für geistig Behinderte geht, dass sie das Gefühl hat, ich kann was, ich gehöre zu den Guten.
Mhm. Also erstmal stärken.
Ja. Mhm. Durch ihre Pflegekindgeschichte, durch diesen Hintergrund, hat sie das auch einfach gebraucht. Und ich habe mir als Mutter herausgenommen, das entscheiden zu können.
Diese Entscheidung im Nachhinein betrachtet, war es die richtige?
Sie war die richtige,
auch aus Sicht Ihrer Tochter.
Ja.
Ich meine, wir reden jetzt über Sie, aber ich denke, es ist jetzt mal so erlaubt. Sie stehen beide dahinter.
Ich habe meine Tochter auch gefragt, ob ich heute über Sie sprechen darf und sie findet das gut.
Klasse.
Und sie hat selbst gesagt, es ist doch schön, wenn andere auch wissen, wie schwer das ist.
Mhm. Eigentlich wollte ich an der Stelle fragen, was gab es für, vielleicht auch für tolle Erfahrungen rein, was gab es für Erlebnisse in diesem ganzen Prozess, die nicht so toll waren, die vielleicht sogar wehtaten, Sie haben es ein Stück weit vorweggenommen. Gab es auch eine besonders positive Erfahrung?
Ja, natürlich für mich als Mutter, dass ich recht hatte.
Ja.
Sie hat 2 Jahre auf dieser Schule für geistig Behinderte verbracht und irgendwann ist sie selbst auf die Idee gekommen, Mama, ich kann ja immer noch gar nicht lesen. Mhm. Da habe ich gesagt, möchtest du denn, dass das schneller geht? Ja. Und dann war bei ihr der Wille da auf einer Schule für Lernbehinderte. Und sie hat diesen ganzen Weg hochgemacht und hat jetzt einen dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Abschluss geschafft, am Schluss über den Internationalen Bund.
Über den IB.
Mhm. Ja, aber durch den eigenen Antrieb, weil wir sie nicht überfordert haben.
Und wie sieht es berufsperspektivisch bei ihr aus, wenn ich fragen darf?
Auf dem freien Markt, das kann sie nicht. Mhm. Das ist aber auch in Ordnung so. Sie ist jetzt in der Werkstatt in Heidelberg.
Wahrscheinlich bei der Lebenshilfe,
genau. Ja. Und da ist sie sehr glücklich.
Okay. Die Werkstätten, diesen Seitengedanken, den erlauben wir uns ja mal. Wir haben hier in Blankheimer Werkstätten als solche für Menschen mit, sind ja auch nicht ganz unumstritten. Es gibt schon Leute, die sagen, Werkstätten sind eher Inklusion, wenn wir Inklusion auch als Teilhabe im Arbeitsleben begreifen, was ja dazugehört, sind eher inklusionsverhindernd als fördernd, weil der Kernauftrag der Werkstätten eigentlich als Durchlauforganisation zu fungieren, um Menschen mit Einschränkungen dann in den ersten oder auch zweiten Arbeitsmarkt zu bringen, also mit regulärer Beschäftigung, auch sozialer Absicherung und Co. Das ist ja, war eigentlich die Kernaufgabe. Wir wissen, es sind nicht mal 1% aller WFB, Werkstatt für Menschen mit Behinderung beschäftigen, bei denen das gelingt. Das hört sich jetzt ja auch nicht so toll an. Ne?
Wenn man es von dieser Seite sieht, schon. Ich sehe es aber von der anderen Seite, weil wir alles zuerst versucht haben auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Also für sie war das nicht, wie komme ich aus einer Werkstatt raus, sondern wo kann ich noch hin, wenn es nirgends geklappt hat.
Mhm.
Und die Werkstatt hat sie dann behütet aufgenommen. Und so rum sollte etwas auch funktionieren.
Mhm.
Man braucht aber dafür natürlich immer die Eltern, die vorher alles versucht haben. Und das ist ein gesellschaftliches Thema. Darüber müsste man diskutieren. Wieso klappt das denn nicht automatisch?
Ja. Genau, der Automatismus wäre ja aus Sicht von Inklusionsbewegten, von intensiv Inklusionsbewegten, eher die zu sagen, wenn junge Menschen nach der Schule, egal welche Schule, ins Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitsmarkt leben, streben, dass es dann eher einen Automatismus gibt, für alle einen Platz zu finden, zu ermöglichen, möglichst auch regulär sozial absichern und eben nicht in die Sonderwelten. Aber das ist ja innerhalb, jetzt sage ich mal, auch der Inklusionsdiskussion oder die Frage des Umgangs mit Menschen mit Behinderung umstritten. Da wird gerade heftig dran diskutiert. Manche sehen die Werkstätten als sinnvoll an, aber auch als Multiplikator oder als Organisationseinheit, die schon auch die Aufgabe hat, Richtung ersten Arbeitsmarkt zu führen oder aber dort Möglichkeiten zu schaffen, dass auch Menschen mit Einschränkungen, auch mit höheren Einschränkungen, irgendwann mal regulär arbeiten können. Aber das sind wir, glaube ich, bei den vorhin schon diskutierten Fragen der strukturellen Voraussetzungen der Infrastruktur. Bin mal gespannt, dieser Tage gab es ja eine neue Verordnung, was die Pflichtbeschäftigung anbelangt, beziehungsweise die Ausgleichszahlung. Da wurden ein bisschen der Gürtel ein bisschen angezogen, also Betriebe, die nicht beschäftigen, und es sind bundesweit sind es gerade mal ein Drittel, die der Beschäftigung nach Pflicht kommen, die müssen jetzt mehr bezahlen. Und aus diesen Ausgleichszahlungen sollen ja wieder inklusive Orte geschaffen werden. Ich bin gespannt. Ich denke, Sie sicherlich auch. Wir werden es verfolgen, wie sich das entwickelt.
Auf jeden Fall.
Danke erstmal. Trotzdem nochmal. Geht mir gerade so durch den Kopf, dass Sie selbst einen guten Weg mit Ihrer Tochter zusammengefunden haben. Das berichten Sie als erfreulich. Erschreckend finde ich ein bisschen, dass es nirgendwo von außen mal ein Signal gab, eine Gruppe gab, Menschen gab, wo Sie sagen, da, die haben uns positiv bestärkt und unterstützt, diesen Weg zu gehen. Es hört sich doch ganz schön nach Einzelkämpferin an. Ist das so?
Durchaus. Der schlimmste Satz, den ich in dieser ganzen Pflegemutterkarriere bekommen habe, war von einem Psychologen, der zu mir sagte, geben Sie das Kind zurück, das macht Ihre Familie kaputt.
Ja, vielleicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen frech gesagt, aber vielleicht sollte der Psychologe sein Diplom zurückgeben.
Ja, fand ich damals auch, ja.
Ja.
Haben Sie ähnlich bin ich mehr hingegangen.
Ja, das ist dann Abstimmung mit Füßen, genauso macht man es, ja. Gut, danke schön. Frau Rebmann, jetzt gucke ich auch einfach mal auf die Uhr. Wir haben uns vorgenommen, so eine gute halbe Stunde miteinander zu plaudern, zu sprechen. Ansonsten wird es ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht zu viel. Aber eine Abschlussfrage möchte ich Ihnen schon noch stellen. Jetzt habe ich mir zwei Fragen ausgedacht. Ich überlege mir gerade, welche ich Ihnen stellen möchte. So, die Auswahl habe jetzt ich allein. gut, von Rio Reiser, ja, unserem Sänger von Tonsteine Scherben, ja, Rio Reiser, da wissen wir ja, was er machen würde, wenn er einmal König von Deutschland wäre. Wie verhält es sich bei Ihnen? Wenn ich jetzt sage, wenn Sie einen Tag lang Bundeskanzlerin wären, dann würden Sie mir sofort sagen, ja, der hat gar nicht so viel zu entscheiden, Abhängigkeiten. Jetzt sage ich einfach mal, wenn Sie einen Tag lang Königin von Deutschland wären, mit allen Möglichkeiten, was würden Sie als erstes angehen und entscheiden?
Ja, das ist eine gemeine Frage.
Finden Sie?
Ja, Sie haben zuerst gesagt Bundeskanzlerin, da ist man ja sofort wieder in irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen.
Genau, das habe ich geahnt.
Und deswegen haben Sie es jetzt umtituliert in Königin.
Ja, diese Entschuldigung für mich, unzählige 5-Tage-Berichterstattung über Intronisation in England. Man ist ja dem nicht entkommen, hat mich jetzt dazu gebracht, mal das zu fragen. Ich meine, der Rio Reiser, ich gebe Ihnen mal jetzt noch eine Nachdenkzeit oder Überlegenszeit. Der Rio Reiser hat, glaube ich, gesagt, wie ist das eine Quiz nochmal? Robert Lemke 24 Stunden lang, aber ich glaube, Sie hätten andere Prioritäten, Frau Rebmann.
Ja, auf jeden Fall.
Na dann, erzählen Sie es uns.
Ich glaube, ich würde am System schrauben.
An welchem System?
An unserem Regierungssystem.
Und ein weites Feld?
Gar nicht mal so sehr. Ich möchte es tatsächlich auf die Finanzverteilung einschränken. Mehr von oben nach unten. Weil wir als Kommune sind ja unten. Wir sind immer die Letzten beißen die Hunde.
Und dabei sind Sie direkt ja an den Menschen, an den Leuten. Ne? Direkt, da geht es nicht
aber
mehr.
Aber tatsächlich, es ist so, die Letzten beißen die Hunde. Und die Kommune ist immer die letzte Bastion der Verwaltung, egal welcher Verwaltung. Wir führen vor Ort immer alles aus. Wir brauchen einfach mehr Geld und mehr Personal.
Also diese Antwort, Frau Rehmann, die provoziert mich jetzt, Ihnen doch die alternative Schlussfrage auch noch zu stellen, wenn ich darf. Ja?
Immer.
Okay. Welches politische Amt, außerhalb der Bürgermeisterin natürlich, halten Sie für besonders reizvoll? Ministerpräsidentin Baden-Württemberg, Bundeskanzlerin, hat man schon gerade angesprochen, Bundespräsidentin.
Bundeskanzlerin wollte ich nicht sein.
Aber vielleicht Ministerpräsidentin?
Auch nicht.
Auch nicht.
Ich würde, also wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich tatsächlich vielleicht durch meine Vorerfahrung Bildungsministerin sein wollen.
Nicht Gesundheitsministerin, Bildungsministerin, um in dem Bereich zu wirken.
Ich denke, wenn man die Bildung verändern kann, verändert sich Gesundheit automatisch mit.
Gibt sicherlich Zusammenhänge. Also da würde ich mal sagen, wie kriege ich jetzt da diesen Bogen gespannt? Ich versuche es mal. Bleiben Sie bitte noch ganz schön lange Bürgermeister in Ebelheim, aber wenn irgendwann vielleicht doch noch andere Interessen in Vordergrund treten und Lust auf Neues ist, dann werden Sie bitte Bildungsministerin.
Also neben dem Amt der Bürgermeisterin bin ich ja mit 3 Kindern begeisterte Mutter und ich denke, das fordert mich auch genug.
Das fordert genug, da kann ich zustimmen. Das ist bei mir zu Hause, ohne Bürgermeister zu sein, ziemlich ähnlich. Ja, Frau Rebmann, schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. War nett mit Ihnen eine gute halbe Stunde zu plaudern. Wir haben einiges erfahren, klar zum Kernthema Inklusion. Interessant, wie es weitergeht. Nochmal ganz lieben herzlichen Dank. Es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns in diesem Format getroffen haben.
Das würde mich freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Frau Rebmann, vielen Dank.
Dankeschön.